Schön, mit euch Gottesdienst feiern zu dürfen. Wir, meine Familie, Großfamilie mit meiner Schwiegermutter, mit meinen Eltern, mit unseren drei Kindern, mit meiner Schwester, durften wir auf Kreta Urlaub machen. Und das war echt sehr, sehr schön. Und die Jutta hat mich gefragt, ob wir was von dem Erdbeben mitbekommen haben, das in die Ägäis war, gerade vor 2,5 Tagen. Das haben wir nicht mitbekommen, da waren wir zu weit weg. Ich würde dann so fast sagen, oh, voll schade, ich bin ja immer für irgendein Abenteuer offen. Aber gleichzeitig war das auch sehr, sehr suspekt. Wir hatten ein kleines, wirklich tolles, schnuckliges Pension direkt am Meer und also mit 6 Apartments. Es war wirklich kein großes Ding. Wir hatten echt Ruhe, Erholung. Und das eine Mal bin ich dann so doch mal von einem gewissen Lärm in der Luft wach geworden und dachte mir, das klingt jetzt irgendwie nicht wie normale Linienflug, weil also Kanya, die Stadt, wo der Flughafen war, ist ungefähr 20 Kilometer weg. Und als ich das Ganze dann mal wieder gehört habe, und dann habe ich auf einmal solche Kampfjets am Himmel gesehen. Und beim Heimfahren zum Flughafen sagte dann der Taxifahrer, naja, die US-Amerikaner haben ihren zweitgrößten ausländischen Stützpunkt auf Kreta, von wo aus Syrien und Libyen und so bedient wird. Und die Italiener und die Europäer, die kommen alle über Kreta geflogen, um die Kampfeinsätze zu machen. Und dann dachte ich so, es ist eigentlich echt brutal. Ich liege hier am Strand, freue mich des Lebens, sage Gott ist gut. Und ein paar Kilometer weiter sind Menschen in Not und Furcht und wissen nicht, was kommen wird. Und dann denke ich, wir haben manchmal so viele kleine Probleme, die für uns so groß sind. Und wir sollten echt dankbar sein. Vlaso sagt es immer wieder, hey, wir sind in so einer privilegierten Situation hier in Deutschland. Selbst wenn du dir sagst, ich würde auch mal gern nach Kreta gehen und ich würde auch mal gern dort den Kampfchampion. Also uns geht's wirklich gut hier und da sind wir dankbar, in aller Freiheit sein zu dürfen. Wir haben, also vorhin sagte ich auch zur Gertrud, weil sie die Kaffeemaschine immer zum Beten bringt, manchmal ist es so, dass wir ja erst, da kommen wir auch später in meiner Predigt drauf zu, wie reagieren wir in Situationen, die herausfordernd werden? Fangen wir an, Gott anzuklagen oder fangen wir an, ihn im Gebet mehr zu suchen? Und einfach eine kurze, vielleicht banale und gleichzeitig auch irgendwie sehr intensive Erfahrung hatten wir am Abflugtag gemacht. Und zwar, wir hatten 2 Tage vorher unsere Flüge beim Billigflieger Ryanair gebucht, quasi bestätigt. Und ich war so was hinterher wie ein Luchs, dass jeder, dessen Ausweis ich hatte zu der Flugbestätigung, dass jeder wieder weiß, wo sein Ausweis ist und dass der den hat, damit es beim Abflug keine Probleme gibt. Und wir hatten alles gepackt, morgens um 7:15 sollte das Taxi uns abholen. Und ich bin nachts aufgewacht und wie erinnert im Traum, wo ist der Ausweis von der Zoe? Den habe ich während dem ganzen Packen nie gesehen. Und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. 6 Uhr aufgestanden, habe dann gefragt, wo habt ihr den Ausweis gesehen? Ich wusste, ich war in der Nähe von WLAN, irgendwo bei dem Restaurantbereich, wo ich das Ganze eingebucht habe. Ich habe zu Dani gesagt, mir fällt nicht mehr ein, was ich mit dem Ausweis gemacht habe. Und während man da ja so anfängt, in einer halben Stunde kommt das Taxi, wir brauchen es, hab mir irgendwann dachte ich so, wenn die Zoe nicht mitnehmen, dann bleibe ich auch da. Dann muss meine Familie, muss Dani heute predigen und ich kläre das mit den, auf jeden Fall, nee, Jesus, da muss es doch eine Lösung geben. Wie erkläre ich denen, dass der Ausweis nicht da ist? Und auf einmal, so während ich so aufgewühlt habe, mitkriegt, wie Margot und Dani dann angefangen haben zu beten. Und die Zoe auch. Ich hatte nur so gesagt, ich weiß nicht, wo Zoes Ausweis ist. Und die Zoe fragte dann, was ist ein Ausweis? Und ich glaube, du möchtest es jetzt gar nicht wissen, das ist dein Problem. Auf jeden Fall, irgendwann habe ich nochmal, okay, jetzt mach deinen Koffer auf und tu nochmal jedes Kleidungsstück auf die Seite legen. Und dann war in einer Hose, in der Hosentasche, der Ausweis. 3 Minuten später kam das Taxi und wir sind los. Und dann dachte ich so, danke, Jesus. Und dann wiederum ist so, wie gut, wenn wir uns manchmal auch Herausforderungen stellen und dann in der Prüfung auch erleben. Also ich kann schon sagen, ich war mehr aufgewühlt. Aber das hat dann schon auch echt was bewirkt, als ich gemerkt habe, wie Margot und Dani da im Zimmer waren und dann gebetet haben. Und das ist es für ein Zeugnis, was man auch echt erzählen kann. Wir sind geschaffen für Kommunikation, hatte ich vor den Sommerferien schon 2 Predigten gehalten. Bei der ersten hatte ich die erste Predigt vom Petrus auseinandergenommen. Bei dem zweiten Predigt Petrus eine zweite Predigt. Und ich möchte jetzt in Apostelgeschichte 4 weitermachen. Kurz zur Vorgeschichte nochmal. Petrus auf dem Weg zum Tempel heilt einen Bettler mit den markanten Worten: Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Und im Namen von Jesus Christus steh auf und geh. Und das war das erste Wunder in der Apostelgeschichte, als Jesus in den Himmel aufgenommen wurde und Pfingsten passiert ist. Und das war alles so neu und so dynamisch. Und jetzt möchte ich nach der zweiten Predigt, als da auch dieser Geheilte quasi den ganzen Tempelberg, wo jetzt ja auch wieder Aufruhr ist, den ganzen Tempelberg, der aufgemischt hat, weil überall rumgerannt ist, ich bin geheilt und es ist nicht super. Und dann lese ich jetzt hier ab Apostelgeschichte 4, die Verse 1 bis 12. Während Petrus und Johannes noch zu der Menge sprachen, kamen die obersten Priester, der Hauptmann, der Tempelwache und ein paar Sadduzäer zu ihnen herüber. Als sie hörten, wie Petrus und Johannes lehrten, dass es eine Auferstehung der Toten gäbe und zum Beweis dafür auf Jesus verwiesen, waren sie höchst beunruhigt. Sie ließen die beiden festnehmen und da es schon Abend war, sperrten sie sie bis zum Morgen ein. Doch viele der Menschen, die Botschaft gehört hatten, glaubten daran, sodass die Zahl der Gläubigen auf etwa 5000 Männer anstieg, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Am nächsten Tag trat in Jerusalem der Hohe Rat zusammen, bestehend aus den führenden Männern des jüdischen Volkes sowie den Ältesten und Schriftgelehrten, der Hohe Priester Hannas sowie Kaiphas, Johannes, Alexander und weitere Verwandten des Hohen Priesters waren ebenfalls anwesend. Die beiden Jünger wurden hineingeführt und gefragt, mit welcher Kraft oder in wessen Namen habt ihr das getan? Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt und sprach zu ihnen, ihr führenden Männer, ihr Ältesten unseres Volkes, werden wir verhört, weil wir einem Gelähmten Gutes getan haben? Wollt ihr wissen, wie er geheilt wurde? Ich erkläre euch vor dem ganzen Volk Israel, euch und dem ganzen Volk Israel, dass er im Namen des Jesus Christus von Nazareth geheilt wurde, des Mannes, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber von den Toten auferweckt hat. Denn Jesus ist der Stein, den ihr Bauleute verworfen habt, der nun zum Eckstein geworden ist. In ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Soweit der Bibeltext. Jesus, ich bete, dass das Wort in uns was lebendig macht, von dem, wie du bist, wie du uns siehst und wie wir durch dich oder in der Kraft deines Heiligen Geistes und in deiner Beauftragung handeln und wirken können, in unserem Umfeld, in unserer Zeit, in dem, wo wir heute sind. Amen. Wenn wir Jesus verkünden, wenn wir für Kranke beten und sie geheilt werden, dann werden wir wahrscheinlich zwei Dinge erleben können. Heilung, aber auch manchmal, dass keine Heilung geschieht. Diese zwei Möglichkeiten gibt. Es gibt auch die andere Sache, Zuspruch und Ablehnung. Zuspruch kannst du erleben, wenn Heilung geschieht, aber Ablehnung kann auch passieren, wenn Heilung geschieht. Zuspruch kann passieren, wenn keine Heilung passiert. Ablehnung kann auch passieren, wenn keine Heilung passiert. Das heißt, Dinge können geschehen, wie sie sind. Ich bin nicht dafür verantwortlich, ob jemand geheilt wird oder nicht, aber Jesus hat beauftragt und zugerissen und gesagt, geht und betet für Leute, predigt das Evangelium aller Kreatur. Ich bin nicht so scharf auf Ablehnung. Und wenn es denn nur bei Ablehnung bliebe, Petrus und Johannes wurden auch noch in Untersuchungshaft gelegt. Man könnte einfach sagen, das war so eine Einschüchterungshaft. Werd mal über Nacht in eine Zelle, also vielleicht hat es der eine oder andere eher von Hörensagen gekriegt, wie Menschen mal in Ausnüchterungszellen oder sowas waren. Aber werd mal quasi für eine Nacht festgesetzt. Da hast du viel Zeit nachzudenken. Du bist auf unbequemen Betten. Meistens wahrscheinlich hast du nichts außer das, was du anhattest, dabei. Und da ist dann schon mal die Frage, wenn du dann vorgeführt wirst, bist du schon weich gekocht und sagst, ich sage euch alles, was ihr wollt. Hauptsache, ich komme hier wieder raus. Oder wie würde uns das denn auf uns wirken? Also ich hätte kein Auge zugetan und ob ich da Muse zum Beten gefunden hätte, weiß ich auch nicht. Und dann die ganze religiöse Elite verhörte sie und fragte, mit welcher Kraft oder in wessen Namen habt ihr das getan? Sie fragten eigentlich, wer ist euer Auftraggeber? Wer hat euch dafür beauftragt? Wer hat euch dafür bevollmächtigt, mit Kraft ausgerüstet? Hoppla, die religiöse Elite. Petrus sagt, ihr, die Bauleute, habt einen Stein verworfen, der wurde zum Eckstein. Das heißt, die Bauleute selber wundern sich und sagen, das sind Menschen mit Autorität am Wirken. Das sind Menschen, die sind relevant. Später, das gehe ich heute nicht weiter drauf ein, in den Versen steht noch, dass die religiöse Elite erkannte, dass es nur einfache Menschen waren und Bauern. Das ist, oder also die Jünger, das erkennt man an zwei Dingen. Zum einen an dem, was sie anhaben und zweitens an der Sprache. Wie gebildet jemand ist. Wie oft sind wir manchmal da auch wie blockiert und denken, ich bin ja nicht so gebildet wie jemand anderer. Ich habe ja nicht so die Argumente, ich habe ja nicht studiert. Aber ich sage dir und ich verspreche dir, niemand kann dir deine Begegnung mit Jesus, dein Trosten, Hoffnung, deine Zuversicht, dein Vertrauen, dass Jesus dein Retter ist, niemand kann dir das absprechen. Wenn du sagst, ich habe das erlebt, was will er denn dagegen sagen? Der kann sagen, das ist ja halt Einbildung oder sonst irgendwas. Aber er kann sagen, komisch ist, das geht echt Millionen von Menschen so. Haben ja alle so gleichzeitig die gleiche Fantasterei. Und sie fragten, mit welcher Kraft oder in wessen Namen habt ihr das getan? Hey, wann wurden wir das zum letzten Mal gefragt? Wurden wir überhaupt schon mal bedrängt wegen unseres Glaubens an Jesus Christus? Und mich begeistert an dieser Stelle und vor allem die Reaktion von Petrus und Johannes. hätten sie doch sich eigentlich denken können, wird uns jetzt auch der Prozess gemacht, wie sie vor nicht mal 2 Monaten Jesus den Prozess gemacht haben? Wenn ich sehe, wie diese Jünger, die wenige Wochen vorher überfordert mit der Situation umgegangen sind, dann staune ich über ihre Kühnheit. Wenn wir an Petrus denken, dann ist es einer, der ist wortgewandt, der ist kühn, der wird von manch einer Kirche als der erste Papst angesehen. Und das war ein Mensch, der manchmal überreagiert hat, versucht hat, aus eigener Kraft Dinge zu klären, auch für Jesus zu klären. Und auf einmal merken diese religiöse Elite, das macht er nicht aus eigener Kraft. Das macht der aus einer Fremdbeauftragung. Und wer hat ihn dafür beauftragt? Wer ist der Auftraggeber? Und dann denke ich so, eigentlich müsste dem Petrus sowas von das in den Knochen hängen. Wenn du mal in Untersuchungshaft warst, und wahrscheinlich waren damals die Haftbedingungen nicht so bequem wie bei uns und wo du relativ schnell einen Anwalt anrufen konntest und dann hat der das für dich gleich mal gemacht von außen, sondern du warst selbst verantwortlich und dann zu denken, das habe ich jetzt davon. Ich habe frei und offen von dem erzählt, was mich bewegt hat. Ich habe im Namen Jesus einen Menschen aus dem Gelähmtsein, also ich habe gebetet, er wurde gesund und jetzt hänge ich in Untersuchungshaft und wer weiß, ob sie mich nicht auch kreuzigen. War das aber nicht ein kurzer Auftritt als Beauftragter Jesu? Also ich glaube, das könnte schon drin stecken in jedem. Und dann nach dieser Nacht im Knast, vor dieser großen Elite, also die wurden ja auch die ganzen, diese religiöse Elite, die war ja auch prächtig mit Gewänder, da waren Menschen mit Maßanzügen da. Und die haben dann wohlgebildet, einschüchtern gefragt, so und wer hat euch hierfür beauftragt? Und dann denke ich, ja, wie kühn sind sie? Und wie hätten sie vor 2 Monaten noch versagt? Und dann heißt es hier in dem Vers, welcher Vers ist es? Die Nummer 8. Weil dann steht drin, da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt und er sprach zu ihnen. Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt und er sprach zu ihnen. Übrigens, als Jesus noch unter ihnen wirkte und lehrte, hatte er genau so eine Situation prophetisch beschrieben. In Matthäus 10, Vers 19 heißt es, wenn ihr verhaftet werdet, macht euch keine Sorgen, was ihr zu eurer Verteidigung sagen sollt, denn Gott wird euch zur rechten Zeit die rechten Worte in den Mund legen. Nicht ihr seid es dann, nein, der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Mir wäre eigentlich in der Rede Jesu lieber gewesen, von ihm zu hören, fürchtet euch nicht, ich beschütze euch und keiner darf es wagen, euch zu verhaften. Ihr werdet immer in Freiheit und unbeschwert leben. Wäre mir persönlich viel lieber gewesen. Mensch, das wäre doch für Jesus überhaupt kein Problem gewesen, das nicht nur zu verheißen, sondern auch zu bewirken. Oder? Heißt doch Gott, er kann es doch. Warum? Also anders. Warum diese Verheißung? Ihr werdet in unangenehme Situationen kommen und ihr werdet vielleicht Rede und Antwort stehen müssen, aber in dieser Situation habt keine Angst, weil der Geist meines Vaters wird durch euch reden. Der Glaube an Jesus kann sich nur als echt und authentisch offenbaren, wenn es nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern im Alltag erprobter Glaube ist. Man könnte also sagen, einer Belastungsprobe standhält. Ich war ja in der Forschung, Entwicklung von Automatikgetriebe und das Ganze, so ein Getriebe für ein Auto, ist eine hochkomplexe Sache und irgendwelche Konstrukteure überlegen sich was, entwerfen etwas und dann wird das nicht gebaut und einfach in die Autos gepackt und die Leute fahren damit rum, sondern dann muss erstmal geguckt werden, hält das den Ansprüchen überhaupt stand? Die Belastungsproben, und da wird auch manchmal über die Grenzen hinaus belastet, ist das Bauteil auch geeignet für das, wofür wir es gemacht haben, oder hält es dem nicht stand? Und wenn nicht, sind wichtige Erkenntnisse. Also ich habe festgestellt, unsere ganzen Ingenieure, die waren sehr froh über Dinge, die erstmal kaputt gegangen sind. Um dann zu sehen, okay, hier müssen wir nacharbeiten, hier müssen wir nacharbeiten. Und jetzt ist es stabil und standfest. Das heißt für uns eigentlich genau die gleiche Sache. Gott wird uns immer wieder in Belastungsproben bringen, um zu sehen, wie stabil ist eigentlich dieser Mensch schon. Wie solide ist sein Glauben? So sonntags, morgens beim Lobpreis zu singen, Herr, ist es sowas von cool, mit dir das Leben zu leben und so weiter und nah bei dir sein, ist echt was Besonderes. Da kann man leicht und laut Halleluja singen. Aber wie habe ich jetzt so diese banale Belastungsprobe, der Ausweis ist weg und wir müssen jetzt handeln. Und dann zu merken, Jesus, stimmt, hier hätte ich auch viel souveräner reagieren können, weil ich doch über die Jahre mitgekriegt habe, wie du doch immer wieder zur rechten Seite geholfen hast. So, das heißt, ihr Lieben, wenn Belastungsproben kommen, ist das nichts, was Gott nicht wollte, sondern das sind Dinge, die ganz klar für uns immer wieder als ein Selbsttest für die Selbsteinschätzung, aber auch in Bezug auf andere, einen ganz, ganz wichtigen Aspekt des christlichen Glaubens und des Lebens mit Gott beinhalten. Ein Versagen kann heilsam sein. Wenn ich weiß und erkenne, dass ich in einer Selbsttäuschung gelebt habe, kann ich Verkehrtes mit Echtem eintauschen. Unsere Probleme sind zurzeit nicht Gefängnis hier in Deutschland, weil wir den Namen Jesus oder im Namen Jesus geheilt haben. Unsere Herausforderungen sind vielleicht eher, wie gehe ich mit schwierigen Menschen um? Wie reagiere ich auf vielleicht Verleumdung? Wie können Aussagen oder Verhalten von Menschen, ob sehr nahestehend oder sehr fernstehend, mich verletzen, mich kränken, so dass ich auf Abstand gehe und unversöhnt reagiere? Das sind vielleicht unsere Herausforderungen. Wie merken wir, wenn wir vielleicht auch für was mal Kritik einstecken müssen? Hey, das war überhaupt nicht gut, wie du das so gemacht hast. Sagen wir denn, wer bist du überhaupt? Hast du überhaupt eine Ahnung, was ich hier und so weiter, was mir das gekostet hat? Oder halte ich in diesen Belastungsproben stand, wenn ich mich fühle wie in einem Verhör? Oh, wie bin ich froh, dass die Erfüllung mit dem Heiligen Geist keine einmalige Sache vor 2000 Jahren war, sondern dass eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist etwas immer wieder neu erfahrbares ist. Also da bin ich total froh und vor allem, weil ich dann merke, dass Menschen mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrem vielleicht Verhaltensmuster, mit ihren Schwierigkeiten, mit ihren Herausforderungen, dass sie nicht so bleiben müssen, wie sie bisher waren, sondern wir jeden Tag neu die Chance haben, dass wir sagen können, bisher war mein Verhaltensmuster so. Und niemand hat das Recht, mir zu unterstellen, dass es auch für die Zukunft so ist. Das war schon immer so, das bleibt auch so. Sondern bisher habe ich mit Herausforderungen meine Mühe gehabt, mit schwierigen Menschen meine Mühe gehabt, mit, wenn ich in Verhör oder in beruflichen Situationen bin, die echt eng werden. Der Achim hat uns ja in den Jahren vor seinem Berufswechsel auch immer wieder gesagt, hey, das war echt eine harte Schule, auch zu merken, was macht es mit meinem Herzen? Wie gehe ich so denn auch damit um, wenn vielleicht ein Chef mit mir falsche Dinge benennt? Und dann zu sagen, hey, und da auch für die Zukunft das Herz zu bewahren, dass Begegnungen möglich sind, ohne gleich mit dem Anwalt oder mit Schlägerei zu drohen. So. Ich glaube, jeder von uns steckt so in Herausforderungen. Wie gehe ich damit um, wenn ich in so einem Verhör bin? Und selbst wenn ich vielleicht bisher anders reagiert habe, mit der Kraft des Heiligen Geistes kann ich in solchen Situationen ganz anders reagieren. Es geht um das richtige Fundament. Wir hatten dort auf Kreta am Strand zu meiner großen Freude einen richtig tollen Sandstrand. Also das findet man nicht überall in Griechenland. Die schon mal in Griechenland waren können, wissen, dass es mitunter ganz schön steinig sein kann und spitzig. Wir hatten einen super Sandstrand. Und dann war aber, was wohl ungewöhnlich jetzt für die Jahreszeit ist, dass wir einen relativ hohen Wellengang hatten. Also wirklich so meterhohe Wellen waren keine Seltenheit. Und die sagten, das ist ungewöhnlich für Juli und August. Das kommt eigentlich eher so im Herbst und im Winter. Und die Chefin vom Haus sagte, aber wahrscheinlich werden demnächst die Steine unten rauskommen, sichtbar werden. Und die Wellen haben immer dagegen gehauen und immer dagegen gehauen. Und auf einmal war es wirklich so, dass der Sand abgetragen war und dann guckten so große Steine raus. So dann mitunter schon so 10 Zentimeter aus dem Boden raus, so viel Sand ist weg gewesen. Und dann habe ich mich mit der Zoe auf so einen Stein da gestellt und die Wellen kamen und so bis über die Knie. Und ich habe dann mit der Zoe das Lied von meinem Schwiegerpapa gesungen, der gesungen hat, ein fester Felsengrund ist Gottes Wort. Und so dann habe ich erklärt, hey, wenn wir auf Jesus auf dem Felsen stehen, guck, die Wellen kommen und wir stehen stabil. Und dann habe ich mit ihr gemacht, guck, jetzt stellen wir uns in den Sand hinein und die Wellen kommen. Und ihr wisst dann, was passiert. Das Sand wird unter den Füßen weggespült und man hat nicht diesen stabilen Halt. Und das war so toll, das mit ihr so praktisch zu erleben. Es kommt auf das richtige Fundament an, auf dem wir stehen. Und die Belastungsprobe sind da, um zu checken, bin ich auf dem richtigen Fundament? Ist ein Petrus auf einem richtigen Fundament? Oder zieht es uns die Füße unter dem Boden weg? Boden unter den Füßen. Niemand hat mich korrigiert. So, es geht um das richtige Fundament. Petrus bündelt es also nochmal, die Sache, indem er formuliert, ihr, ab Vers 8b, ihr führenden Männer und Ältesten unseres Volkes, wir werden verhört, weil wir einem Gelähmten Gutes getan haben. Also wie irrwitzig ist denn das? Da wirst du auch nur blöd angemacht, nur weil du jemandem was Gutes getan hast. Das ist übrigens Jesus ja auch so passiert. Wollt ihr wissen, wie er geheilt wurde? Vers 10. Ich erkläre euch und dem ganzen Volk Israel, dass er im Namen des Jesus Christus von Nazareth geheilt wurde, des Mannes, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber von den Toten auferweckt hat. Denn Jesus ist der Stein, der Felsen, auf dem ich dann am Sandstrand gestanden bin, der nun zum Eckstein geworden ist. Im Namen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, spreche ich es. Ich spreche es aus auf die Konsequenz hin, das sage ich jetzt mit meinen Worten, was Petrus noch vielleicht gesagt haben könnte, dass ihr dasselbe mit mir machen könntet, was ihr mit Jesus gemacht habt. Ich glaube, als Petrus dort vor diesem Hohen Rat war, war ihm die Rede Jesu aus Matthäus 10 präsenter denn jemals zuvor. Matthäus 10, ein paar Verse später, da sagt nämlich Jesus zu seinen Jüngern, in 10, Vers 24, ein Schüler steht nicht über seinem Lehrer, ein Diener steht nicht über seinem Herrn. Der Schüler teilt das Schicksal seines Lehrers und der Diener das seines Herrn. Und wenn schon der Hausherr als Dämon bezeichnet wird, wie viel mehr wird das denen geschehen, die zu seinem Haushalt gehören? Interessant, habe ich mir auch überlegt, als so diese vor 100 Jahren die Pfingstbewegung so dieses Wirken des Heiligen Geistes neu entfacht wurde, da hat auch teilweise eine christliche Elite gesagt, hey, in welcher Kraft macht ihr das? Das ist doch sicher der Geist von unten. Und auf einmal, und wenn schon der Hausherr als Dämon bezeichnet wird, wie viel mehr wird das denen gehen, die zu seinem Haushalt gehören. Doch fürchtet euch nicht vor denen, die euch bedrohen, denn die Zeit kommt, in der die Wahrheit ans Licht kommt und alle Geheimnisse bekannt werden. Wenn der Tag anbricht, dann schreit heraus, was ich euch in der Dunkelheit sage. Ruft von allen Dächern, was ich euch in die Ohren flüstere, damit jeder es hören kann. Und dann Vers 28, habt keine Angst vor denen, die euch umbringen wollen, sie können nur euren Körper töten. Eure Seele ist für sie unerreichbar. Fürchtet allein Gott, der Leib und Seele in der Hölle vernichten kann. Die Sache ist echt spannend. Manchmal hält uns Menschenfurcht ab, Dinge klar zu benennen, für unseren Glauben einzustehen und ein Berichterstatter, ein Zeugnisgeber zu sein. Ich habe gerade die Tage so eine Karte gesehen, wir sind ja im Reformationsjahr, über Luther wird gerade viel geschrieben und da war so ein Bild mit Luther drauf und dann hieß es, Luther wäre bereit gewesen, für seinen Glauben zu sterben. Bist du bereit, für deinen Glauben zu leben? Und dann denke ich so, ja, es gehört beides dazu. Diese Bereitschaft für meine Überzeugung, dass Jesus der Name ist, der über allen Namen ist, vielleicht persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen oder aber auch meine Zeit und meine Lebenskraft dafür einzusetzen. Und warum ist der Petrus so kühn und vom Heiligen Geist erfüllt und kann mit aller Klarheit und Wahrheit und Mut vor diesen Leuten trotz seiner Ungebildetheit und Einfachheit sagen, in Apostelgeschichte 4, Vers 12, in ihm allein, in Jesus gibt es Erlösung, im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Ihr Lieben, in ihm, in Jesus allein, in den Gesprächen kriegen wir doch immer wieder mit, dass Menschen doch so sagen, du hast deinen Glauben, ich habe meinen Glauben. Soll doch jeder nach seiner Fasson selig werden. Was auch immer. Fakt ist, Menschen können zwar nach einem guten Leben streben, aber diese Perspektive der Ewigkeit darüber hinaus bei Gott sein, die funktioniert in keiner anderen Religion, sondern allein in Jesus Christus, so sagt es das Wort selber, in ihm allein. Das grenzt alles andere aus, gibt's Erlösung. Man könnte auch sagen, gibt's eine Lösung für das Problem. Ich bin vielleicht wieder einmal neu ernüchtert und wir tun aber vielleicht alle so überrascht, dass der Mensch eigentlich von Grund auf böse und schlecht ist und durchtrieben. Aber wieder mal neu wurde uns über die Nachrichten mitgeteilt, dass unsere Autokonzerne, von denen wir so große Stücke halten und die uns so tolle Autos bauen und da sind wir stolz in der ganzen Welt, made in Germany, dass die sich anscheinend in Absprachen gesagt haben, wie können wir noch mehr Kohle machen als bisher? Wie können wir unser Produkt noch besser verkaufen und andere vielleicht ausboten, um noch mehr? Und dann denkst du so, komisch. Eigentlich kann ich jetzt in den letzten Jahren, also bei der Deutschen Bank, gibt es irgendeinen Mitarbeiter, du machst sicher einen tollen Job, aber bei der Deutschen Bank ist es ja so, die Medien verkaufen uns, die Deutsche Bank muss gerade Geld auf die Seite schaffen, weil sie noch einige Prozesse quasi zu befürchten haben. Also wenn du nichts Unrechtmäßiges machst, musst du in der Regel im Bankgeschäft keine Prozesse befürchten. Ah, hier ist ja ein Banker da hinten, genau. Ist ja so, wenn man seine Arbeit gut macht, musst du nicht Angst haben. Aber scheinbar müssen sie das. Die Leute streben nach persönlichem Glück, Wellness, ich mir am meisten. Und sie merken eigentlich gar nicht, dass sie immer leerer werden. Und Petrus predigt es raus. Er sagt es vor der ganzen Elite und vor dem ganzen Volk. In ihm allein, in Jesus allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Ich glaube, das coolste Geschenk, das wir haben dürfen als Christen, ist diese Heilsgewissheit der Errettung. Dieses, da musst du noch gar nichts Neues gehört haben und es wird nichts Neues im Himmel geben, als das, dass du und ich, wenn wir Sünder sind, Gott um Vergebung unserer Sünden bitten sollen. Vertrauen, dass er am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat und wir durch ihn neues Leben bekommen. Und wenn wir diese Hürde genommen haben, dann möchte uns der Heilige Geist zurüsten, um Belastungsproben im Leben zu bewältigen, um als stabile, als fundierte, nicht fundamentale, als fundierte Christen auf dem Felsen so stehen, dass dich und mich keiner ins Wanken bringt. Ob es ein blöder Chef ist, ob es vielleicht der Nachbar ist, der mich piesackt, der Autofahrer, der nicht zu schnell an der grünen Ampel wegfährt und dem ich schon am liebsten hinten reinfahren würde. Was auch immer. Ich glaube, wir dürfen uns den Belastungsproben stellen und nicht alles als fiese Angriffe des Teufels sehen, sondern als eine ganz wichtige Lektion, um zu gucken, wie ist der oder die Person echt im Glauben, im Vertrauen auf Jesus gewachsen. Halleluja!